Du willst wissen, wie es nach der zweiten Folge weitergeht? Dann jetzt auf podimo.de/doppelgängerin mit AE registrieren und die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Du kannst dort 4 weitere Folgen Doppelgängerin-Mord hören.
August 2022. In Ingolstadt wird in einem abgestellten Auto eine tote Frau gefunden. Heute beginnt vor dem Landgericht Ingolstadt jetzt ein Mordprozess.
Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wirft den beiden Angeklagten vor, am 16. August 2022 gemeinsam eine 23-jährige Frau mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet zu haben.
Ein gleichzeitig trauriger und grausamer Fall. Ein Urteil könnte im Mai fallen, wenn der Prozess jetzt zügig weitergeht.
Das Landgericht Ingolstadt verhandelt ab heute ein Verbrechen, das als Doppelgängerinnenmord durch die Medien ging.
Es hat sich dramatische Änderungen ergeben in den Ermittlungen.
Eine Wendung, mit der die Polizei zuerst nicht gerechnet hatte.
Wie man sieht, gibt es nichts, was es nicht gibt. Und dass die Dinge manchmal ganz anders sind, wie sie zunächst scheinen.
Also die Geschichte ist so absurd, dass man sich die gar nicht selber ausdenken könnte. Da sucht sich jemand im Internet eine Doppelgängerin, um die dann umzubringen, damit man selbst untertauchen und ein neues Leben beginnen kann. Das ist so unvorstellbar, vor allem, dass sowas in Ingolstadt passiert ist.
Es ist November 2024. Der Saal im Landgericht Ingolstadt ist voll, die Luft schwer vor Anspannung. Alle Augen sind auf die beiden Angeklagten gerichtet. Eine junge Frau und ihr stiller, starr blickender, mutmaßlicher Komplize. Die junge Frau, Sharaban K., hat ihren Kopf gesenkt. Sie ist mehr als nur eine Angeklagte. Vor nicht allzu langer Zeit wurde sie selbst für das Opfer gehalten. Ein tragischer Irrtum oder grausames Spiel? Schnell wird klar, nichts an diesem Fall ist so, wie es auf den ersten Blick wirkt. Und je tiefer wir in diese Geschichte eintauchen, desto unfassbarer wird sie. Mein Name ist Daniela Sepiri und du hörst den Podcast Doppelgängerinnenmord. In den kommenden 6 Folgen blicken wir gemeinsam auf einen der rätselhaftesten Mordfälle Deutschlands. Wir blicken in die Abgründe eines Verbrechens, das Ingolstadt erschüttert und viele Fragen aufgeworfen hat. Fragen, die vielleicht nie vollständig beantwortet werden können. Das Besondere, während der Recherche dieser ersten Folge und während ich diese Sätze ins Mikrofon spreche, läuft das Gerichtsverfahren und ein Urteil ist noch nicht gesprochen. Dieser Podcast ist also live dabei. In diesem Fall wird schnell klar, nicht alles ist so, wie es am Anfang scheint. Es entwickelt sich ein Albtraum voller düsterer Verstrickungen, schicksalhafter Verwechslungen und toxischer Beziehungen. Stück für Stück entfaltet sich vor Gericht eine Geschichte, die jeder Vorstellungskraft trotzt. Unvorstellbare Gewalt, die Frage nach Schuld und Unschuld und ein Netz aus Lügen, das tiefer reicht als zunächst gedacht. Immer neue Beweise und seltsame Details werfen den Prozess in unerwartete Richtungen, halten die ZuschauerInnen in Atem und lassen die Anwälte von Sharaban und ihrem mutmaßlichen Komplizen täglich neue Strategien fahren. Mit jedem Verhandlungstag wird der Fall bizarrer. Und dann betritt plötzlich ein Magier den Zeugenstand. Schwarze Magie, heißt es, sei ins Spiel gekommen. Ingolstadt. Was ist das eigentlich für ein Ort?
Ingolstadt, du Perle an der Donau. Großstadt auf dem Papier, Kleinstadt im Herzen. Aber immer mit bayerischen Wurzeln. Ingolstadt, du bist Boomtown mit Vorsprung durch Technik. Durch die klugen Köpfe von morgen und dem klassischen Flair von gestern. Ingolstadt. Du bist Heimat.
Was ihr gerade gehört habt, war ein Imagefilm der Stadt aus dem Jahr 2018. Ingolstadt liegt an der Donau, ungefähr eine Stunde Autofahrt von München entfernt. Obwohl die Stadt mit ihren 140.000 Einwohnern als Großstadt zählt, fühlt sich Ingolstadt noch immer ziemlich kleinstädtisch an, wie wir gerade gehört haben. Neben einer pittoresken Altstadt und allerlei historischen Gebäuden ist Ingolstadt vor allem für eins bekannt. Audi. Der Autohersteller hat hier seinen Unternehmenssitz und seine Produktionsstätte. Davon wird natürlich wirtschaftlich profitiert. Allerdings scheint es ein wenig zu kriseln. Audi schreibt im Jahr 2024 rote Zahlen und der Mutterkonzern VW will durch Stellenabbau und Standortschließungen die Kurve kriegen. Daher bangen viele Menschen in Ingolstadt um ihre Arbeitsplätze. Auch die Kommune scheint nicht in Geld zu schwimmen. Wie in unserem Fall gilt, wenn man genauer hinguckt, zeigt sich ein anderes Bild als zunächst angenommen. In Ingolstadt fragt sich jeder, ist dieser Mordfall das Ergebnis eines klaren Plans oder das Werk eines wahnsinnigen Zufalls? Und jetzt, während alle gespannt auf das Urteil warten, bleibt die größte Frage offen. Was ist damals wirklich passiert? Und wer ist letztlich für den Tod der 23-jährigen Khadija aus Eppingen verantwortlich? Und vor allem, warum? Um Antworten auf all diese Fragen zu finden, müssen wir zeitlich zurückspringen und aufdröseln, was eigentlich passiert ist in jenem August 2022 in der Peißer Straße in Ingolstadt. In dieser sonst so ruhigen Straße im eher unscheinbaren Monika-Viertel wird ein Mercedes gefunden. Was hier geschieht, wird das Leben aller Beteiligten für immer verändern und die ErmittlerInnen vor ein Rätsel stellen. Genau hier, in dieser Straße, nahm der Albtraum seinen Anfang. Es ist Dienstag, der 16. August 2022. Die Eltern der 23-jährigen Sharaban K. suchen verzweifelt nach ihrer Tochter. Die Deutsch-Irakerin hat in Ingolstadt mit ihrem Freund gelebt, doch nach ihrer Trennung im Juli diesen Jahres zog sie zurück zu ihren Eltern nach München. An jenem Tag wollte sie den Eltern zufolge nach Ingolstadt fahren, um ihre Post zu holen. Doch dann hörten die lange nichts mehr von ihr. Getrieben von der Sorge um ihre Tochter, machten sie sich auf den Weg nach Ingolstadt, in der Hoffnung, sie wohlbehalten aufzufinden, und ahnen dabei nicht, welches Grauen sie erwartet. Nach langer Suche schließlich ein Hoffnungsschimmer. In der Peißerstraße, im stillen Monika-Viertel von Ingolstadt, zwischen den Sozialwohnungen, einem Seniorenheim und einer großen Sportanlage, gegenüber der Autobahn und der Donau, entdecken die Eltern den schwarzen Mercedes ihrer Tochter. Doch als sie durch die getönten Scheiben ins Innere blicken, verwandelt sich ihre Erleichterung in Entsetzen. Auf der Rückbank liegt der leblose Körper einer jungen Frau. Gegenüber dem Donaukurier erzählt der Vater später, wie er den Abend erlebt hat. Wir haben seine Aussagen für dich zusammengefasst und eingelesen.
Ich habe mit dem Handy ins Innere geleuchtet und gesehen, da liegt jemand. Wir haben an den Türen gerüttelt und ans Auto geklopft. Wir dachten, unsere Tochter schläft vielleicht und wir wollten sie wecken. Aber als sie sich nicht rührte, sind wir in Panik geraten. Wir haben geschrien, weiter auf das Auto getrommelt. Aber tief in uns drin haben wir es in dem Moment geahnt. Hier stimmt was nicht. In der Zwischenzeit sind auch noch andere Leute aus der Nachbarschaft gekommen. Wir haben zusammen versucht, die Scheiben des Autos einzuschlagen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich habe die Polizei angerufen und später kam sie dann auch. Sie haben es geschafft, das Autofenster einzuschlagen.
Erst dann können die Eltern sehen, was im Mercedes liegt. Eine weibliche Leiche, blutüberströmt und brutal zugerichtet.
Meine Frau hat geschrien. Sie wollte unbedingt zu unserer Tochter, aber die Polizei hat uns nicht näher herankommen lassen.
Die ersten Ermittlungen lassen keinen Zweifel daran. Hier liegt ein Verbrechen vor. Die junge Frau wurde mit über 50 Messerstichen getötet. Ihr Gesicht ist so brutal entstellt, dass sie kaum noch zu erkennen ist. Ein Bild extremer Gewalt, das Ermittlerinnen fassungslos zurücklässt. Manuela Müller ist Reporterin bei TV Ingolstadt. Sie war eine der ersten JournalistInnen, die direkt am nächsten Morgen am Tatort waren und berichteten. Ich habe die Gelegenheit, mit ihr über den Fall zu sprechen. Wir treffen uns online. Manuela ist aus ihrem Büro in Ingolstadt zugeschaltet. Manuela beschreibt mir, wie die angespannte Stille in der Luft lag, wie die Menschen mit bedrückten Gesichtern am Absperrband standen. Sie erinnert sich an die Szenerie.
Der Sanitäter, der vor Ort war und die Reanimation noch durchgeführt hatte, der hatte zum Beispiel Schwierigkeiten, dieses Atemschutzgerät auf ihrem Mund aufzubringen, weil sie also durch die Messerstiche so im Gesicht zerstört war eigentlich, dass dieses Gerät kein Vakuum herstellen konnte. Und deswegen hatten die dann auch Schwierigkeiten, da dieses, die Reanimation durchzuführen. Dass das Mädel tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon tot war, war in dem Moment noch nicht klar.
Trotz der Rettungsversuche der SanitäterInnen bleibt jede Hoffnung vergebens. Sie müssen den Tod der jungen Frau feststellen. Ein Moment, der die Anwesenden erschüttert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt beginnt mit den Ermittlungen. Eine junge Frau, tot im Auto von Charaban. Für die Ermittelnden und die Familie scheint die Sache klar. Sie selbst muss die Tote sein. Doch schon am nächsten Tag folgt eine Entdeckung, die den ganzen Fall in ein komplett neues Licht rückt. Es ist der Morgen danach, der 17. August 2022. Der Fundort des schwarzen Mercedes ist weiträumig abgesperrt. Ein provisorischer Sichtschutz schirmt den Wagen von neugierigen Blicken ab. KriminaltechnikerInnen in ihren weißen Anzügen untersuchen das Fahrzeug akribisch, während PolizistInnen die Anwesenden auf Abstand halten. Eine wachsende Menge von Schaulustigen hat sich versammelt. Auch Manuela ist vor Ort, um als eine der ersten JournalistInnen von diesem grausamen Fund zu berichten. Sie beschreibt die Atmosphäre, die an jenem Morgen über dem vermeintlichen Tatort lag.
Am nächsten Tag waren wir dann mit der Kamera vor Ort. Die Spurensicherung war noch aufgebaut. Man hat gar nicht zu dem Geschehen wirklich hinschauen können, weil alles abgesperrt war. Aber es waren trotzdem immer noch sehr viele Schaulustige auch unterwegs. Ich vermute, dass die Familie selbst auch vor Ort war. Man hört in den Tonaufnahmen auch eine Frau, die ganz heftig weint und schluchzt. Ich gehe davon aus, dass die Mutter von Charaban vor Ort war und die musste ja in dem Moment noch geglaubt haben, dass Charaban in dem Auto ist und das Opfer ist quasi.
Doch schon am Mittwoch nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Bei der Obduktion des Leichnams entstehen Zweifel. Ist die Tote im Mercedes wirklich Charaban K.? Wir befinden uns in einer Pizzeria in Ingolstadt. Das geschäftige Klirren von Tellern und das Murmeln von Gesprächen erfüllt die Luft. Die Gäste des Lokals genießen ihre Pizzen. Sie ahnen nicht, dass unter ihnen eine junge Frau sitzt, die in einen Mordfall verwickelt ist. Die totgeglaubte Charaban. Die Bild veröffentlicht später sogar Aufnahmen von den Überwachungskameras, die Charaban in dem Lokal zeigen sollen. Auf jeden Fall ist klar, Charaban lebt. Der Schock ist groß. Charaban kann also nicht die Tote im Auto sein. In ihrem eigenen Auto. Doch wer ist dann die Tote? Und wie kommt sie in Charabans Fahrzeug? In der Gerichtsmedizin stellt sich heraus, dass es sich bei der Leiche nicht um Charaban handelt. Und die Sichtung in der Pizzeria bestätigt den Verdacht. Die Ermittelnden vermuten, dass die junge Frau, deren Leben auf grauenvolle Weise ausgelöscht wurde, die ebenfalls 23-jährige Khadija ist. Sie wurde von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Für die ErmittlerInnen gibt es nur eine Schlussfolgerung. Charaban selbst rückt ins Zentrum der Verdächtigungen. Die Ermittelnden finden heraus, mit welchem Auto sie unterwegs ist. Ein Streifenwagen kommt dem Fahrzeug in Ingolstadt am Abend des 17. August entgegen. Charaban wird festgenommen und zur Hauptverdächtigen in einem vermeintlichen Mordfall, der mit jedem Detail rätselhafter wird. Die Polizei spricht von einer dramatischen Wendung. Andreas Eichele, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, drückt seine Verwunderung gegenüber dem Donaukurier aus.
Sowas schon mal erlebt?
Tatsächlich noch nicht, dass eine so dramatische Wendung in einem Tötungsdelikt vorkommt. Ich kann mich nicht erinnern.
Man hat es ja voll oft, wenn sowas Schlimmes passiert ist, dass die ganze Stadt dann in so einem bedrückten Gefühl ist und betroffen ist. Kannst du mir das Gefühl der Stadt beschreiben?
Bei uns dauert es tatsächlich ein bisschen, bis so ein Vorfall auch bei den Menschen ankommt. Tatsächlich ging es erst so richtig los, dass du was gemerkt hast in der Stadt, als herauskam, dass das Opfer die Verdächtige ist. Also in dem Moment, wo Charaban quasi nicht mehr das Opfer war, sondern die Verdächtige, ging es erst so richtig los, dass die Gerüchteküche am Brodeln war, dass du gemerkt hast, in der Stadt wird diskutiert. Auch der vermeintliche Freund vom Opfer von Khadija, der Furkan, der hatte in der Paisa-Straße auch so eine Art Schrein aufgebaut. Damit ging das Ganze los, also dass das in der Stadt wahrgenommen worden ist. Und jetzt halt natürlich zum Prozess wird viel drüber gesprochen.
Die Angehörigen sind geschockt, die Polizei fassungslos. Die Frau, die für tot gehalten wurde, ist lebendig und steht nun im Verdacht, selbst in das Verbrechen verwickelt zu sein. Am Abend des 17. August 2022 wird neben Sharaban K. auch ihr mutmaßlicher Komplize Shekir K. verhaftet. Der Mann, dessen kosovarische Herkunft in den Medien mehrfach betont wird, wird in seiner Wohnung überwältigt. Die Festnahme erfolgt in einem schnellen Einsatz. Spezialeinheiten stürmen in die Wohnung in Ingolstadt. Das Knacken der Tür hallt durch das Haus. In den folgenden Sekunden wird Shekir K. abgeführt. Seine Wohnung liegt nicht weit von der Paisa-Straße, in der Sharabans Auto gefunden wurde. Beide werden des Mordes verdächtigt und die Staatsanwaltschaft Ingolstadt stellt Haftbefehle aus. Schon am nächsten Tag führt man Sharaban und Shekir dem Haftrichter vor. Ab diesem Moment sind sie in Untersuchungshaft und sitzen dort bis heute, Stand Dezember 2024, während ich das hier aufnehme. Die Polizei beginnt, die Vielzahl an Hinweisen und Anrufen zu prüfen, die die Behörden in den folgenden Tagen erreichen. Ein Netz aus Verdachtsmomenten, ungelösten Fragen und tödlichen Verstrickungen breitet sich aus.
Also im ersten Moment fragt man sich natürlich, was ist jetzt da bitte schiefgelaufen? Wie kann es sein, dass man quasi die Identität einer getöteten Person verwechselt? Man fragt sich, was ist schiefgelaufen? Haben die Forensiker einen Schmarrn gemacht? Hat die Polizei, die Ermittler vielleicht einen Schmarrn gemacht? Die Mutter war doch vor Ort. Da sind sehr viele Fragen auf einmal aufgetaucht, wo man sich gefragt hat einfach, wie ist das zustande gekommen?
Vor allem die Angehörigen, die haben ja den Leichnam halt erst gesehen und bestätigt, dass es sich um die Tochter handelt und dann halt doch nicht.
Genau. Ja, also jetzt im Nachhinein weiß man natürlich auch, wie es dazu gekommen ist, dass die Mutter natürlich erstmal dachte, dass in dem Auto ihrer Tochter die Tochter drinnen liegt, ist ja das eine. Dann das andere ist, das ist ein schwarzes Auto, dann ist es ein Coupé und die hinteren Scheiben sind verdunkelt gewesen. Und dann wurde die leblose Person ja auch mitten in der Nacht gefunden, auch wenn wir über August sprechen. Es war trotzdem 23 Uhr irgendwas und da ist es ja stockfinster. Und dann das schwarze Auto, die verdunkelten Scheiben, die haben im Endeffekt durch diese Scheiben nur gerade so erkannt, dass es eine Frau ist, die mit Tüchern oder Kleidungsstücken verdeckt war, was man so im Prozess auch durch die Zeugenaussagen herausgehört hat. Dann wird natürlich die Mutter erst einmal oder auch die Eltern insgesamt erstmal vom Naheliegendsten ausgegangen sein. Warum sollte in Sharabans Auto eine andere Frau liegen? Soweit denkt man wahrscheinlich in dem Moment gar nicht, wenn man unter Schock steht. Wie wir im Prozess erfahren haben, ist Khadija mit 56 Messerstichen getötet worden. Und davon waren sehr viele Einstiche auch im oberen Körperbereich, im Gesicht, am Hals. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie auch relativ entstellt war.
Heftig.
Wir haben jetzt keine Bilder bekommen im Prozess, also keine Bilder von der Leiche. Ich bin sehr froh darüber. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das für ein Massaker gewesen sein muss, wie schlimm das Mädchen ausgesehen haben muss. Das sind Bilder, die wird man nie wieder vergessen. Der Sanitäter, der als einer der ersten vor Ort war und versucht hat, Khadija zu reanimieren, der war auch fertig mit der Welt, zwei Jahre später noch, als er da seine Aussage gemacht hat vor dem Gericht. Da hast du richtig gemerkt, wie ihn die Situation belastet hat und er hat auch geweint tatsächlich.
Das muss man sich halt auch einfach vorstellen, also für die Eltern von Sharaban, du gehst da hin und siehst das und denkst, es ist deine Tochter, das ist dein Kind, das ist die Leiche von deinem Kind, bist total im Schock und dann siehst du aber dann diesen Plot-Twist, deine eigene Tochter, die du für tot geglaubt hast, die sitzt auf der Anklagebank. Ich kann mir diesen Schock gar nicht vorstellen. Die Polizei vermutet zunächst, dass Khadija bewusst als Opfer ausgesucht wurde, weil sie Sharaban optisch so ähnlich sah. Diese habe dadurch ihren Tod vortäuschen wollen, um ein neues Leben anzufangen. Doch mit der Zeit kommen immer neue Entwicklungen, immer neue Beweise, immer neue Anschuldigungen. Die Tragweite des Falls wird erst richtig deutlich, als die Details an die Öffentlichkeit gelangen. Was ist an jenem Dienstagabend passiert? Warum musste Khadija sterben? Was war das Motiv der Angeklagten Sharaban und Shekir? All das soll ein Gericht herausfinden. Manuela ist bei jedem Gerichtstermin dabei. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie du den Prozess insgesamt erlebst? Du bist ja dabei. Was sind so die eindrücklichsten Momente während der Verhandlung?
Also das Adjektiv, was ich ganz oben anstelle bei diesem Prozess, ist langwierig. Ich habe noch keinen Prozess erlebt, der so lange gedauert hat wie dieser. Ursprünglich waren ja schon mal 28 Prozesstage angesetzt, weil man ja mit über 100 Zeugenaussagen schon damit gerechnet hat, dass er länger dauert. Aktuell sind wir jetzt bei 48 Prozesstagen angekommen. Jedenfalls ist noch nicht wirklich ein Ende in Sicht momentan. Normalerweise entwickelst du während des Prozesses ja auch so eine Art Gefühl, wann was kommt, wann du mit den Plädoyers rechnen kannst, wann du mit dem Urteil rechnen kannst, ob sich dieser Prozess so langsam dem Ende zuneigt. Bei diesem Verfahren traut sich wirklich keiner mehr, auch keiner von den journalistischen Kollegen, irgendwie noch eine Prognose abzugeben, weil wirklich jeder Prozesstag irgendwelche Überraschungen bereithält. Es kommt nie so, wie man wirklich eigentlich im Vorfeld gedacht hat. Und die Verteidiger holen immer wieder neue Anträge aus ihren Köchern. Sie kommen immer mit irgendwelchen Überraschungen um die Ecke. Aber nicht nur die Verteidiger. Der Richter sorgt schon selber auch dafür, dass es hin und wieder zu Verzögerungen kommt.
Krass.
Alles irgendwo ein Überraschungspaket.
Ein Überraschungspaket, das die ganze Stadt in Atem hält. Und nicht nur Ingolstadt ist interessiert. Weltweit schauen Medien gespannt auf den Prozess eines Falls, der immer rätselhafter wird. Ein Mordmotiv, das noch im Dunkeln liegt. In den kommenden Folgen wollen wir tiefer in den Fall eintauchen und verstehen, was geschehen ist. Wir fragen uns, was ist wirklich an jenem Sommerabend in der Peißerstraße passiert? Und die größte aller Fragen, warum musste Khadija sterben? Wer ist sie? Welche Rolle spielte Sharaban in diesem tödlichen Verwechslungsspiel, das selbst erfahrene Ermittler sprachlos zurückließ? Was brachte Sharaban und ihren Komplizen dazu, diesen mutmaßlichen Mord zu begehen? War Khadijas Tod Teil eines Plans oder war sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? Wer ist Sharaban K. und warum hätte sie diesen Mord geplant? Wir blicken auf die Strategie ihrer Verteidigung, auf die Arbeit der Anwälte und auf die ZeugInnen, die im Gerichtssaal unerwartete Details ans Licht brachten. Die Antworten, so viel scheint sicher, liegen nicht an der Oberfläche. Und je tiefer wir graben, desto komplexer werden die Verstrickungen. Noch während der Gerichtsprozess läuft, recherchieren wir für diesen Podcast. Wir sprechen mit Anwälten, ExpertInnen und weiteren AkteurInnen. Und wir merken schnell, über dem Fall ziehen immer mehr dunkle Wolken auf. Und im Laufe des Prozesses kommt eine Figur ins Spiel, die alles noch rätselhafter macht. Ein Magier, dessen Verbindungen zu den Angeklagten Fragen aufwerfen. Schwarze Magie wird plötzlich Teil der Verhandlung.
Ein großer Streitpunkt sind noch die kleinen auffällig gefalteten Briefe, die in einer bisher unbekannten Sprache verfasst in der Fahrertür gefunden wurden. Sharabans Ex-Mann hat bei seiner Vernehmung schwarze Magie vermutet. Shekirs Verteidiger beantragen ein Gutachten eines Esoterik-Sachverständigen.
Da geht es um das Motiv. Und das ist ja auch etwas ganz, ganz Spannendes. Natürlich haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht. Also ich sage jetzt mal so diese Hypothese, Doppelgänger oder Doppelgängerin, um seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Und ob das tatsächlich das Motiv gewesen ist oder ob ich nicht gar ein solches Opfer bringen muss, das man möglicherweise auch ähnlich sieht, um einen Zauber, um eine Magie mit einem bestimmten Zweck, mit einem bestimmten Ziel, ich das damit dann erreichen kann. Ja? Und da ein so hohes Opfer möglicherweise bringen muss.
Am Ende, das war Thilo Balz, einer der Verteidiger von Shekir. Am Anfang, das hast du sicher erkannt, das war Manuela in einem ihrer TV-Beiträge zum Verfahren. Schwarze Magie, ein Versuch der Ablenkung oder steckt mehr dahinter? Wie weit reichen die Geheimnisse und Motive der Beteiligten? In den nächsten Folgen gehen wir zusammen auf diese Reise ins Ungewisse. Wir werden die Geheimnisse der Hauptverdächtigen und ihre Verbindungen erfahren, hören Aussagen von Anwälten, Zeuginnen und ExpertInnen. Wir begleiten Manuela in den Gerichtssaal, wo sie aus erster Hand berichten wird, wie sich der Fall weiterentwickelt und erfahren, was hinter den Kulissen diskutiert wird.
28 Verhandlungstage, mehr als 100 geladene Zeugen. Dass dieser Prozess aufsehenerregend ist, wussten wir im Vorfeld. Dass der Auftakt aber so enden wird, war wahrscheinlich niemandem klar.
Schalte gerne wieder ein, denn was wir bis jetzt wissen, ist nur der Anfang. Doppelgängerin-Mord ist eine Produktion der Wakeward Studios im Auftrag von Podimo. Hostin und Autorin Daniela Sepiri. Redaktion Henrik Flöter und Manuela Müller. Reporterin Manuela Müller. Redaktionsleitung Bernie Meyer. Sounddesign Felix Stäblein. Covergestaltung Tim Schöll. Marketing Podimo Maybrit Döge. Executive Producer Podimo Juliane Rinne. Producer Wakeward Miriam Aberkane. Executive Producer Wakeward, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Ein großer Dank geht an TV Ingolstadt dafür, dass wir ihre Originalbeiträge für diesen Podcast verwenden dürfen. Und an Nalin Schiffci, die überprüft hat, ob unsere Aussagen zur jesidischen Kultur und Religion korrekt sind. Dieser Podcast arbeitet mit dem Kenntnisstand vom Februar 2025. Da eine Entscheidung über die Revision noch aussteht, ist das Urteil zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht rechtskräftig. Du willst wissen, wie es nach der zweiten Folge weitergeht? Dann jetzt auf podimo.de/doppelgängerin mit AE registrieren und die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Du kannst dort 4 weitere Folgen Doppelgängerin Mord hören.